N20.
Und immer ein bisschen weniger lost.
Mit Gesine
und Annika.
Hey, Leute. Hey. Das ist ja schon wieder eine extrem große Runde, in der wir uns hier begegnen. Wir sitzen alle im Bett extrem professionell und wir müssen mal, Leute, direkter Spoiler. Wir sitzen hier nicht alleine, wir sind heute eine intime Viererrunde, weil wir haben Sammy da. Sammy Hallo. Von Sag mal, geht's noch, Junge? Hallo Sammy, schön, dass du am Start bist.
Ja, sehr schön, danke für die Einladung. Ich muss hier noch so nicht stören einstellen, dass mich jetzt hier wirklich keiner stört, aber jetzt stört auch wirklich
auch.
Niemand, deswegen wundervoll.
Annika, hallo, du hallo. Auch.
Heute wenn wird wir nicht
Annika,
gestört.
Du auch.
Wenn
du
wir aufnehmen, auch. Klingelt immer irgendein Gerät von Annika.
Der Outcall.
Bei mir ist einfach wieder. So, wenn mir jetzt jemand so bei WhatsApp was schreibt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach vergesse, dass ich mit euch in diesem Call bin und mir so denke, und ihr dann so, hallo, und ich so, ist relativ hoch. Ja, das bin ich, hi.
Das kann gar nicht sein.
Natürlich wäre es toll, wenn du dich gleich auch nochmal vorstellst, aber bevor wir überhaupt in irgendwas reinstarten, wir sprechen heute über das Thema Humor und lustig sein. Und ja. Ich habe eine Beichte an dich, weil ich höre ab und zu auch gerne mal in deinen Podcast rein. Das war übrigens auch vor einem halben Jahr die erste, als ich deinen Podcast zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, die müssen wir einladen.
Cool.
Tolle Takes, toller Podcast, hört auf jeden Fall mal rein. Jedenfalls sprechen wir heute über das Lustigsein und ich liebe deine Lache.
Genau die.
Ach so, okay.
Und ich habe mir die irgendwie angewöhnt, auch ab und zu mal zu machen.
Iconic.
Und dann war ich letztens irgendwie so, scheiße, ich lache jetzt manchmal wie Sammy, weil die ist so süß.
Ich also, finde das okay. Das ist okay. Ist das nicht die, also das genehmigt, sag ich so.
Okay,
genehmigt.
Danke.
Stattgegeben.
Okay, perfekt.
Aber das ist manchmal so, ne, mit Menschen aus dem Internet, dass man sich etwas von denen aneignet. Zum Beispiel bei Kim is in a Mood, da hatten wir auch im Freundinnenkreis, wurde da sehr viel irgendwann gesprochen wie die einfach. Und dann weiß man gar nicht mehr, wer bin ich und wer ist sie.
Aber das heißt ja erstmal, dass man, wenn man Leute spiegelt, dass man sie sympathisch findet, ne?
Ja, voll. Ich eigne mir auch total schlecht alle möglichen Sachen. Also das ist immer so, man kann das beobachten, glaube ich, wenn man mit mir abhängt, was für Wörter ich benutze. Und dann kann man eigentlich sehr gut rekonstruieren, wo die hergekommen sind oder von wem ich die quasi mir angeeignet habe auf denen. Weil irgendwas ist immer. Also so, egal ob es jetzt so perfekter Engel ist, das war nicht meine Idee, das war Lensys Idee. So, oder was, ne, so dieses ganze...
Perfekter
so.
Engel gefällt mir.
Perfekter Engel finde ich total lieb. Du, Sammy, für alle, die vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben, die meisten werden dich wahrscheinlich aus dem WWW kennen, aber für alle, die dich nicht auf dem Schirm haben, dachte ich, wir stellen dich mal ganz kurz vor. Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze sagen, wer du bist, was du machst, wo treffen wir sie heute an?
Sie treffen mich heute an in meinem Bett, weil das der bestklingende Raum in meiner Wohnung ist, also Same. Im Vergleich zu dem anderen Raum, der meine Wohnung noch hat. Das heißt, hallo, ich bin Sammy, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, erstens. Zweitens,
wichtig.
Ich bin im Internet und mache irgendwie so meine Sachen irgendwo zwischen das sehr ernst meinen und nicht so viele Sachen sehr ernst nehmen. Und bin also Comedian, ich bin, ich schreibe auch, ich bin, was noch, warte mal, was wollte ich sagen? Ach so, Soziologin, ich bin Soziologin, Pädagogin und das alles irgendwie so zusammengeschmissen ergibt mich. Und das, den bunten Strauß an Blumen, den ich jeden Tag ins Internet trage, von dem man manchmal weiß, was kommt und manchmal nicht.
Manchmal ist das eine tolle, große Überraschung. Man kennt dich vor allem, finde ich, in den letzten Monaten ganz viel durch deine An alle Frauen Videos.
Stimmt.
Die gehen ja krank durch die Decke, alter Vater. Also ich habe das Gefühl, die gibt's doch noch nicht so lange, oder? Vielleicht so ein
das
halbes
erste,
Jahr?
Also ich glaube, das ging los, ja, vor 2 Monaten oder so. Da habe ich das erste, also ich habe schon mal ein bisschen länger eins einfach so gemacht mit meinem Freund am Bahnhof, um ihn abzuholen, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich das einen Monat nicht mehr gemacht, weil mir wird auch schnell langweilig so. Und dann ist es mir irgendwann, als wir am Bahnhof waren, nochmal eingefallen und habe halt dann da, also einfach so ein quatschiges Video gemacht, wo wir gar, also nicht so, ich mache Content oder, also das, dieses Content machen, ich mache das irgendwie nicht so mit Absicht. Ich bin dann so, ah, das ist jetzt witzig, ich nehme das mal auf.
Ja.
Und dann, ja, ist das so gut gelaufen, dann habe ich mich einmal reingelegt irgendwie. So,
in die Nesseln hast du dich rein. Vielleicht einmal ganz kurz, um das so aufzuklären, falls ihr gerade Fragezeichen habt. Das ist, du nimmst so Narrative von, wie Männer über Frauen sprechen und drehst das quasi um. Und damit hast du irgendwie so ein Sweet Spot erreicht. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, was war das? Männer, die Single mit ihren Katzen leben oder Leckermännchen oder so, ne?
Leckermännchen ist wirklich schon weit verbreitet.
Leckermännchen ist genial. Das
voll.
Gerne
dafür,
als T-Shirt.
Ja, kommt, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, für mich ist das so, das ist auch, also weil ich bin ja jetzt schon öfter irgendwie gefragt worden, auch gerade was dieses Format, nenne ich es jetzt mal, angeht, das nicht so an alle Frauen Format, schon öfter irgendwie darauf angesprochen, ah, wie bist du denn da drauf gekommen und sowas, und ich bin, wo hast du denn deine Inspiration her? Ich denke mir so, keine Ahnung, ich lebe seit 35 Jahren auf diesem Planeten. I don't know.
That's also, enough.
Ist jetzt nicht eine Sache, die ich mir groß, also klar überlege ich mir dann manchmal, okay, was ist jetzt hier, ne? Aber so, ich muss jetzt nicht rumgraben und das groß überlegen. Also normalerweise reicht mir, kurz rauszugehen, die Welt irgendwie zu erleben und dann wieder reinzugehen und dann habe ich viele Ideen.
Mhm. Das ja, als Frau im Patriarchat, das reicht manchmal schon einfach, genau, ne? Als Inspirationsquelle.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass dieser Sweet Spot auch so ein bisschen ist, das ist zumindest das Feedback auch, also warum das jetzt so eingeschlagen hat, weil ich habe das Gefühl, wir haben vielleicht ein bisschen den Peak überschritten auf eine Art von feministischem Aufklärungskontent, die, also es ist so ganz klar, wer den angezeigt bekommt, es ist ganz klar, wer den konsumiert, und ich habe das Gefühl, diese Videos, also habe ich ja auch gesehen, wer mir da alles reingefolgt ist und wie viele Männer mir auch geschrieben haben oder auch kommentiert haben, so, wenn man das so sieht, ist es ja nochmal ganz anders, was für mich extrem, also wo ich mir immer so denke, mein Gott, also wie weit unten hängen wir denn eigentlich rum? Ja. Aber ja, es ist gar nicht so viel Absicht quasi dahinter gewesen. Es war eher so ein Luftmachen für mich, also so ein das mal rauslassen irgendwie. Mhm. Und ja, ich glaube, die Delivery hat es dann ja nach vorne gebracht irgendwie.
Mich würde erstmal interessieren, bist du witzig?
Ja.
Und würdest du, ja, das können wir eigentlich direkt antworten, fertig, ja, ja. Folge vorbei. Nee, du bist witzig, aber wann hast du gecheckt, dass du witzig bist?
Also mir wird oft nachgesagt, dieses klassische, so du bist nicht nur witzig, du hast funny bones. Das heißt, ich glaube, es ist einfach in mir drin, so mäßig. Ich bin einfach sehr schnell und beobachte, glaube ich, sehr viel und habe eine Art, das so zu reproduzieren, was die Leute einfach irgendwie abholt oft. Mhm. Und ich glaube, ich wusste es, naja, ich kann mich nicht so gut an meine Kindheit erinnern, zum Glück auch auf eine Art, aber also nicht in dem Bereich. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon immer viele Sprüche gemacht. Ich komme auch, also eigentlich ein Teil von meiner Familie, da war es auch normal, dass irgendwie viel gelacht wird. Die haben immer auch viel getrunken und es war so, also so immer so, also irgendwie
gesellig.
Nicht so ernst. Ja, ja, gesellig, genau. Ja. Meine Mutter war iconic, aber auch nicht so mit Absicht. Ich glaube, das ist bei mir auch. Also ich habe richtige Probleme, mich auf die Bühne zu stellen, um mit Absicht witzig zu sein, aber irgendwas zu erzählen oder was zu kommentieren und so, das Impro, Crowdwork, alle diese Sachen, kein Problem. Da bin ich hilarious und da bin ich mir auch sehr sicher. Aber ich glaube, ich habe da vorhin heute Morgen kurz drüber nachgedacht, weil ihr habt mir das ja so gesagt, so dass wir darüber reden, und da bin ich voll froh drum, weil ich brauche dann manchmal immer kurz, um mich einmal zu sortieren. Und das Ding ist, glaube ich, ich war schon immer witzig. Das Problem ist, glaube ich, dass ich voll lange gebraucht habe, durch auch Vorerfahrung mit Mobbing. Also ich war ganz oft so das Ziel von Humor, in Anführungsstrichen. Mhm. Also sowohl zu Hause als auch irgendwie im Kontext Schule und FreundInnen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so wenn man das so nennen kann. Ja. Und habe lange gebraucht quasi, um da selber rauszukommen, nicht jemand zu sein, der auch nach unten quasi, so wie ich den Humor gelernt und erfahren habe, das nicht genauso zu machen. Und empfand das aber immer schon irgendwie so unfair und habe dann, ja, habe das aber schon immer irgendwie gespiegelt bekommen, so du bist witzig, aber das war vor lange halt nicht, ich habe da nicht, also ich war halt so, ja und, davon kann ich mir nichts kaufen, turns out.
Es ist ja eigentlich total schwer, nicht nach unten zu treten beim Witzigsein, weil vor allem in so dieser Entertainment-Kultur in Deutschland, in der wir groß geworden sind, sind Witze eigentlich immer über andere. Es geht immer darum, zwei Blondinen oder whatever, sich so über andere. Ich finde auch, ich war einmal bei so einer Comedy-Night, hatte ich mal ein Date, Leute, war schrecklich. War ich bei einer Comedy-Night in Hamburg und dann haben wir uns so Stand-Up angeschaut und es war wirklich schlecht, es waren echt schlechte Stand-Upper und alle hatten eine Figur an, also ein Kostüm an und waren wirklich so, haben immer auf eine Personengruppe so geschossen. Und es ging so darum, die Atzen nachzumachen oder die whatever, XY. Ja, ich will gar nicht so reproduzieren. Das ist irgendwie, ich glaube, mit so 10 hätte ich das auch lustig gefunden. Und heutzutage bin ich so, irgendwie, Leute, könnt ihr auch mal über euch selber lachen? Es doch, macht doch viel mehr Spaß, als immer über andere herzuziehen. Aber deshalb finde ich auch so, mit Witz aufzuwachsen, ist es gar nicht so leicht, fair witzig zu sein, weil einem das so gesellschaftlich vor allem eher gespiegelt wird, über andere herzuziehen.
Was wir für Witze in der Schule gemacht haben, das kann man wirklich niemandem erzählen.
Krank, ja.
Das war straight up Mobbing. Also ich weiß nicht, ja. Also auch, also ich finde sowieso, wenn man sich das jetzt so anguckt, ich habe letztens diesen Trend, ich weiß gar nicht, ob ihr den auch gesehen habt, dieses so, wenn ihr früher Matcha Girls wart und dann war das mit so einem SSEO-Song und diese ganzen Songs, die ganzen Bilder dann so als Diashow eingeblendet, wie man so mit 14, 15 halt so wie ich einfach jedes Wochenende zweimal 6 Promille hatte. Mäßig. So. Und in dieser Zeit, da war ja null Awareness für irgendwas. Also so, das war ja weder Sexismus, Rassismus, egal um was es da ging, da war einfach alles okay, das zu sagen. Und niemand hatte das auf dem Schirm, dass das nicht okay ist. Also ich glaube, das hat sich auch natürlich da ein bisschen rausentwickelt. Aber wenn ich mir das angucke, wie die Comedy-Landschaft ist, funktioniert das eigentlich, ich würde sagen, zu mindestens 70% immer noch so. Mhm. Also das ist, die Leute wollen ja da abgeholt werden, wo die selber sind. Und man findet ja Sachen lustig, wo man entweder selber relaten kann oder sich dabei erwischt fühlt, dass man das auch schon mal gedacht hat. Und wenn das aber nur sowas ist, was Vorurteile reproduziert, dann, also ich weiß nicht, finde ich es einfach sehr einfältig. Dann gehe ich immer aus so Shows, weil ich mir
gehst
dann denke,
du dann wirklich?
Das, ja,
stehst du dann auf und gehst?
Ja, mich juckt, aber ich bin auch, mich juckt wirklich gar nichts auch. Also mich juckt wenig.
Ach, das ist aber eine coole Eigenschaft. War das schon immer so?
Nee. Das ist, also ich glaube, mich hat schon immer wenig interessiert. Ich bin schon oft viel über meine Grenzen gegangen, aus den falschen Gründen aber. Also um irgendwo dazuzugehören, um was zu machen, was ich dachte, was man machen muss, damit man cool ist oder ne, diese ganzen Sachen. Aber heute bin ich einfach so, ich merke das immer wieder, wenn wir irgendwo so sind und meine Freundin sind so, da kannst du doch jetzt nicht einfach nachfragen. Und ich bin so, hä, doch. Also wir sind ja alles Menschen. Ich kann die Person jetzt einfach fragen, egal um was es geht. Auch einfach so Sachen, wo man sich vielleicht manchmal so denkt, ist vielleicht weird, das jetzt zu machen. Wieso sollte ich? Und so. Und ach, da bin ich immer so, ist mir egal.
Und wie schaut es beim Outcallen aus, wenn du so in einer männrigen Runde bist und es werden vielleicht dumme Witze gemacht? Bist
trauen
du
die sich nicht.
Drin?
Wenn die mich kennen, trauen die sich das nicht.
Ah ja.
Also wenn die wissen, dass sie es schon mal versucht haben, dann nicht. Ich hänge zum Glück nicht mit Leuten ab, die solche Witze machen. Oder ich hänge halt mit Leuten ab, in denen, also wo wir sowas, also weiß ich nicht. Ich würde auch lügen, wenn ich nicht mit meinen Friends oder meinen Freundinnen manchmal bodenlos bin. Bodenlos, wenn wir Shopping Queen oder sowas gucken, keine Ahnung, besser, dass uns da keiner filmt, weil das ist einfach judgy und da muss man sich auch mal Luft machen und das finde ich auch normal und dann irgendwie zu wissen, eigentlich grenzt man sich davon ab und ne, bla bla bla, aber ich würde das niemals, also draußen machen und so, aber wenn ich mit jemandem Streit habe, teile ich schon auch aus, also das ist schon, da habe ich aber krass dran gearbeitet, weil als ich noch studiert habe, habe ich mich manchmal gar nicht getraut, so mich zu melden, um was Wichtiges in der Diskussion zu sagen, was irgendwie passiert ist und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt erst so mit der, tatsächlich mit meine Stimme wird gehört und ich kriege dafür Feedback und live und Podcast und so, wird das halt einfach immer besser. Ich meine, ich mache das ja erst seit 2,5 Jahren oder so. Ich bin ja auch überhaupt gar nicht lange im Internet unterwegs. Ich habe irgendwie 23 so richtig damit angefangen.
Ich habe auch gesehen, ich habe mal geschaut, wann dein erster Insta-Beitrag war. Der war auf jeden Fall auf deinem Profil das, was freigeschaltet ist. Das sieht also, ne? War der 10. März 2022 und dein erstes Reel, wann du angefangen hast, so Sachen hochzuladen, war im September 2022. Ja. Also es ist wirklich nicht lange her. Und da merkt man aber auch so, da bist du natürlich, wie das bei allen ist, wenn die ersten Videos hochladen, noch so ein bisschen verhalten. Ne? Das ist so wie so eine 10% von der Version, die du jetzt quasi öffentlich bist und die warst du ja aber schon damals ohne Internet. Ne? Aber man hat schon da gemerkt, dass du einfach, dass du den Witz nicht verstecken kannst.
Ja.
Weißt du?
Und ich glaube, das Ding ist, ich glaube, was ich bin, ist schlagfertig. Und wenn dann jemand in meiner Nähe irgendwie einen Witz macht, der mir nicht passt oder was Dummes sagt, dann stecken die halt auch, müssen die dann halt auch direkt was einstecken. Also so, ich lasse Leute, glaube ich, nicht oft wegkommen. Oder ich lasse sie kurz in dem Glauben und dann mache ich 10 Minuten später ein Callback und dann sagen die den ganzen Abend nichts mehr. Also wenn es einfach was wirklich Gemeines oder Schlimmes ist.
Bei mir hat sich, ich würde auch sagen, es hat sich bei mir verändert, dass ich mittlerweile zum Beispiel, wenn ich Leute in einer Gruppe so richtig merke, das war bodenlos oder einfach so. Früher hätte ich, also ich habe es ganz lange probiert, nie gegen Leute zu schießen, weil ich wollte immer die Liebe sein, die Nette. Und so nicht in dem Maße auffallen, auch mit allen klarkommen. Das war mir extrem wichtig. Und ich merke, das hat sich, aber erst mit Ende 20 hat sich das bei mir so geschoben, dass ich gemerkt habe, ich will gar nicht von allen gemocht werden, weil manche Leute sind Arschlöcher. Und dass ich deshalb, aber seitdem ich erst diese Attitüde habe, so es mir viel leichter fällt, wenn Leute was Dummes sagen oder einen Scheißwitz machen oder sich über andere lustig machen, fällt es mir viel leichter, was zu sagen, was früher in meinem Kopf so festgesteckt habe, wo ich mich dann immer geärgert habe, oh, warum hast du nichts gesagt?
Ja,
und jetzt bin ich so, Dicker, nee, das wird direkt outgecalled oder so.
Und ich muss es, ich finde, man muss ja so Outcalling auch gar nicht so unangenehm machen. Ich mache dann einfach sowas wie, ach, guck mal, willst du es vielleicht nochmal sagen? wollen wir da einmal kurz alle nochmal zuhören und du erklärst uns mal, was du gemeint hast, weil das klingt für mich so und so. Also ich habe wenige Leute, bei denen das so ist. Und das ist, finde ich, im beruflichen Kontext manchmal ein bisschen schwierig, weil so gerade in der Comedy-Szene sind einfach sowohl viele Täter als auch Leute unterwegs, die einfach sozial zu 0% abgestraft werden für das, was sie privat fabrizieren oder auf der Bühne reproduzieren. Da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, weil da schon noch so eine, mache ich mir da jetzt vielleicht eine Tür zu oder auch Leuten zu entfolgen.
Ja, klar.
Und sowas, wo, da bin ich, das ist auf jeden Fall, das ist mein größtes Problem an dem Job. Also dass ich, also da, das ist eher so das, wo ich so bin, so aber sonst bin ich da eigentlich, ich sage immer zu meinen Freundinnen auch, ich wünschte, ich wäre öfter bei sowas dabei, aber es passiert einfach nicht so oft. Also es passiert einfach weder auf der Straße noch in meinem Privatleben so oft, dass ich mal jemanden zurechtweisen kann. Es passiert einfach zu selten für meinen Geschmack.
Ich war letztens in einer völlig neuen Blase. Durch diese Ausbildung zur Bergwanderführerin verbringe ich halt, oder habe ich halt einfach mehr Zeit mit Menschen verbracht, die nicht in der Hauptstadt wohnen oder halt in irgendeiner Big City, sondern die einfach gerne viel in den Bergen unterwegs sind. Und ich habe Diskussionen geführt. Ich war wirklich die crazy Alte mit dem zu kurzen Pony aus Berlin, die über Feminismus am Tisch sprechen wollte. Und ich war so schockiert, was für Gespräche ich da führen muss und wie viel Gegenwind ich bekommen habe, weil das passiert mir nicht mehr. Und es war für mich so krass zu merken und mich selbst zu checken, wie gehe ich jetzt an dieses Gespräch richtig ran, weil es hat mich richtig emotionalisiert, es hat mich richtig wütend gemacht und ich weiß aber, dass ich da mit Wut überhaupt gar nicht weit komme, weil dann werde ich wieder hysterisch. Und ich fand das irgendwie sauschwer. Es ging um das, ich glaube, das konkrete Thema war, dass ich erzählt habe, dass mir letztens ein Bergführer zu mir gemeint hat, nach einer harten Tour, der so, und morgen gehst du shoppen oder irgendwie so. Und dann habe ich so gesagt,
was? Also in was für einem Kontext checken?
Naja, einfach so, wir waren 4 Tage am Berg und dann war so, und was macht ihr jetzt machst du mit deiner freien Zeit bestimmt shoppen? Und ich war so, das war auch gar nicht so schlimm. Ich habe zu dem gesagt, so, sag doch einfach nicht, so, mache ich nicht, so, ist ein bisschen uncool. Habe ich dem auch nicht übel genommen, weil ich habe gecheckt, der respektiert mich als Frau sonst auf anderen Ebenen schon. Also wir haben sonst irgendwie eine Verbindung auf Augenhöhe gehabt, sofern ich das beurteilen konnte, ne? Aber ich habe das erzählt, dass mich das einfach irgendwie ein bisschen gestört hat und dass es einfach ein dummer Witz war. Und die Leute in der Runde, die haben nicht verstanden, warum ich das, die so, das war doch nur ein Witz. Darf man denn wirklich gar nichts mehr sagen? Wirklich dieses klassisch, darf man wirklich gar nichts mehr sagen? Und dann musste ich denen erklären, dass es einfach nicht cool ist, so mehr oder weniger nach unten zu schießen, weil sie nicht verstanden haben, weil sie sich als Frauen gar nicht benachteiligt fühlen. Und das waren dann aber auch, das war eine Psychologin, eine krasse irgendwie Coachin, also Frauen, die offensichtlich vielleicht diese Erfahrungen nicht so doll gemacht haben wie andere, aber die haben es einfach nicht gecheckt und ich war da richtig, ich stand richtig am Schlauch, weil ich gar nicht wusste, wie spreche ich da mit diesen Menschen drüber, weil die denken ja auch, dass sie recht haben. Und ja, das war irgendwie, weil die eine meinte dann so zu mir, ja, das kannst du doch ganz leicht auflösen, indem du dann einfach einen Witz machst wie, ja, und du gehst morgen Bier trinken. Ich so, ja, das könnte ich machen, aber das ist dann...
Das ist ja nicht mehr witzig. Das ist ja das Ding.
Nee.
Da fängt es ja irgendwie schon an. Das ist ja nicht mal ein guter Gag. Wenn du schon Scheiße laberst, dann verpack das, also dann mach es wenigstens noch in witzig, weißt du? Das ist ja, platter geht's ja nicht.
Voll, aber man hat halt dann auf einmal also so schätze ich die Situation jetzt ein, die du gerade erzählt hast, oder ich kenne das auch so, dieses Gefühl, dass man dann auf einmal die ganze Last des Feminismus auf den Schultern hat und dann so das Gefühl hat, jetzt muss ich hier aber mal kurz aufräumen und auch mal kurz so für mich einstehen, für die Frau, die ich sein will, die Feministin, die ich sein will, für das, was ich über die Gesellschaft weiß, versus irgendwie, ich bin hier in einem sozialen Raum, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat, in dem ich auch noch weiter existieren muss. Das ist ja voll der schmale Grat. Deswegen für mich ist es dann in sowas, ich kann halt ganz gut Energy spiegeln. Also ich bin dann halt so, ja, ich kaufe dir dann was Kleines, damit ich deine Nippel besser sehen kann, Andreas. So, also weil das kommt dann aber so automatisch aus mir raus, weil ich das aber schon so oft erlebt habe, dass es einfach nicht funktioniert. Oder deswegen bin ich auch in so Situationen einfach dann so, das finde ich halt nicht witzig. Und wenn die Leute dann sind so, ey, warum denn, bin ich so, ey, also will ich jetzt auch nicht erklären, finde ich frauenfeindlich. Wir müssen jetzt nicht drüber reden, empfinde ich so. Cool, wenn ihr es anders seht. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal eher hängen bleibt bei den Leuten, wenn ja. du so eine klare Kante hast oder einen derben Witz oder sowas zurückmachst. Aber ich verstehe voll, dass man in diesen Space, weil ich komme da auch manchmal noch rein, dass man so ist so, wäre mir jetzt aber lieber, du würdest es verstehen.
Ja. Genau, richtig.
Aber du kannst die Leute halt nicht zwingen.
Werbung. Gesi, ich habe ja wieder bei Koro bestellt und ich sag mal so, ich habe da von Hacki inspiriert einen riesigen Vorrat an Kichererbsen bestellt, das ist so geil.
Ich hab's da nicht so mit Vorräten, aber ich check, wenn ich daran denke, was bei euch im Haushalt an Kichererbsen pro Woche weggeht. Also damit, I'm not looking at you, sondern I'm looking at your romantischen Mitbewohner.
Stimmt. Ich habe da auch meine All-Time-Favorites bestellt, unter anderem auch unsere Lieblings-Bio-Nut-Bar-Peanut-Chocolate-Riegel. Aber ich habe mich auch durch das Sortiment natürlich mal ein bisschen gescrollt, um mal wieder was Neues auszuprobieren. Und was soll ich sagen?
Dann rück jetzt auch mal mit der Sprache raus. Was ist denn da drin gelandet im Warenkorb?
Ja, ich sag mal so, da sind die Laugenbrezeln in dunkler Schokolade reingewandert und die gehen hart. Hab mir auch direkt so eine Großpackung bestellt.
Wie groß?
1 Kilogramm.
Da weiß ich ja auf jeden Fall, was ich auch als nächstes snacke, wenn ich bei dir bin. Ich habe in der Snackabteilung auch mal wieder zugeschlagen und da durften natürlich ein paar Tüten von den Bio-Linsen-Chips mit Meersalz nicht fehlen. Die sind so krass lecker. Ich atme die quasi weg.
Ich liebe die auch, ja.
Und ganz neu habe ich auch diese Mini-Peanut-Chocolate-Chip-Cookies ausprobiert. Boah.
Lecker?
Köstlich, köstlich.
Bei Koro gibt es qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische vegane Produkte. Viele davon in Bioqualität und Großpackungen, mit denen wir Verpackungsmüll einsparen.
Und das Geile bei Koro ist, dass man sich ganz easy nach Hause bestellen kann.
Ja, geil.
Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen. Mit dem Code N20, alles zusammen und groß geschrieben, N20, bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Koro-Bestellung.
Probiert es doch mal aus und snackt euch so wie wir durch das Koro-Angebot.
Viel Spaß beim Snacken.
Werbung Ende.
Ja.
Du hast es ja eben gerade schon gesagt, dass du aber manchmal, wenn du, dass du auch manchmal bodenlose Witze machst.
Voll.
Oder judgy bist, wenn du in einem Safer Space bist, wo du weißt, so, das sind meine eigenen 4 Wände, hier bin ich vielleicht mit meiner Partnerperson oder mit meinen Best Friends oder so. Und ich habe da manchmal ein moralisches Dilemma, weil ich denke ganz viel, ich spreche aber vieles oft nicht aus und mir wurde auch schon mal gespiegelt, dass es mit mir keinen Spaß macht, gewisse Serien und so weiter zu gucken, weil ich meine Schnauze so viel halte, obwohl ich sehr viel dazu denke, weißt du? Also ich könnte mich eigentlich ganz oft total echauffieren und lustig machen, aber weil ich habe immer... Oh mein Gott, ich habe Angst, abgehört zu werden. Ich habe nicht Angst, abgehört zu werden, Leute. Ne? Also ich nehme keine Globuli, aber ich habe Angst. Warum mache ich das eigentlich nicht? Karma? Weiß ich, aber wisst ihr, was ich meine? Also ich schaue auch Shopping Queen und könnte da so schießen, aber ich habe dann, ich kann es perfekt in Worte
fassen. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, bei mir ist es dann so, weil ich mache auch, also oder wir, ich habe halt auch Freundinnen oder auch generell Leute, mit denen ich abhänge, sind auch alle zum Glück oder viele ähnlich an einem Punkt so von Gesellschaftsverständnis, von Humorverständnis und sowas. Das heißt, manchmal mache ich auch einen übelst schlimmen Witz und sag so, würde Markus Söder jetzt denken. Und das ist ganz klar, dass das ein schrecklicher Witz ist, der aber vielleicht trotzdem perfekt zur Situation passt und trotzdem die Beobachtung, die man vielleicht gemacht hat, einfängt, aber der Kontext einfach ein anderer sein muss. Das heißt, es wird schnell Meta bei mir. Mein Kopf ist sehr so, ist viel los. und ich weiß aber, was du meinst, weil das Ding ist halt, ich verurteile mich nicht dafür, was ich so, also für mich ist es so, was man zuerst denkt, ist das, was man, zu was man sozialisiert wurde. Das ist ganz klar. Ich finde, das ist so voll logisch. Und das Zweite ist das, was irgendwie, was man sich selber aneignet, wer man sein möchte, wo man aktiv quasi was dafür kann. Und voll viele von den Gedanken, die man hat oder auch so dieses ne, Verurteilen oder was auch immer, ist ja Teil von, wie wir auf die Welt gucken, weil wir so sozialisiert worden sind und weil wir das jeden Tag auch so erleben und mitbekommen. Also so, ich könnte auch eine lustige Rede für die AfDler schreiben. Ich könnte das, aber ich mache es halt nicht. Ich glaube, also so, ich könnte diese Essenz von, was ich glaube, was die lustig finden, perfekt einfangen, aber ich mach's halt nicht, aber es ist trotzdem ja in meinem Kopf, weil ich ja trotzdem mitbekomme, wie sich die Gesellschaft entwickelt oder dass ich auch weiß, wenn ich jemanden verurteile, hat es mehr mit mir zu tun, warum muss ich jetzt so Voll. Mich auf so ein Podest stellen und sagen, mein Geschmack ist aber besser als von Leonie aus München, die gerade die hässlichste Scheiße gekauft hat, die ich jemals gesehen habe, in meinem ganzen Leben in der Wohnung, weißt du so, und man ist dann so, so, das muss dann einmal kurz raus. Aber das hat nichts mit der Person zu tun. Ich weiß das für mich. Und für mich ist das eher wie so das Prinzip vielleicht wie Tagebuch schreiben. Also ich weiß nicht, man schreibt ja auch, man muss ja Sachen auch einfach rauslassen oder ich raus funktioniere aus dem so, System. Dass Sachen raus aus meinem Kopf, ich sage auch immer laut, wie ich mich fühle. Ich habe das Gefühl, dass, also auch mit mir, ich rede total viel mit mir selber. Ich habe die lustigste Zeit mit mir selber, wie ich mich selber kommentiere, während ich hier zu Hause irgendeine dumme Scheiße mache. So, und ich glaube.
Also auch laut oder in deinem Kopf?
Laut. Ich laut muss alles auch, laut ja. sagen. Ja,
ja, verstehe. Da würde ich ja jetzt total mal gerne so einen kleinen Einspieler haben, wie sich das so anhört.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal ist es ja schon, wenn ich so mich selber so, wenn ich so irgendwelche Videos mache oder so und dann kurz vergesse oder jetzt bei den Vlogs ist es auch noch ein bisschen mehr rausgekommen, weil das ist ja dann quasi mein, das ist nicht so viel anders. Ich mache da nicht so viel mit Absicht. So, mhm. Also was ich quasi sage, das ist schon, es kommt einfach so aus mir raus.
Ich weiß, was du, weil ich habe gestern noch einmal nochmal rein aus Recherchegründen mir nochmal deine Videos angeguckt und du zum Beispiel über die Temperaturen redest da als Vlog, wie du dich fertig machst und ja. so weiter. Da kommentierst du auch, so was du machst.
Genau.
Du gehst so durch die Straße. Übrigens, wir verlinken natürlich alles von Sammy in den Shownotes, Leute. Könnt ihr bitte mal reinschauen. Ist nämlich, Spoiler, sehr witzig. Unter anderem im Vlog. Und du kommentierst, du gehst dann einfach und dann merkt man richtig, wie du so abschweißt. Also da ist nichts geskriptet, ne? Und dann bist du, und da musste ich sehr lachen, als du so meinst, wegen Musik, ja, wegen GEMA kann ich das nicht benutzen. Und dann chirpen so die Vögel im Hintergrund und dann machst du heute der neue Track von den Vögeln oder so, kommentierst das irgendwie so. Und das sind so kleine Mikrosituationen, die mich irgendwie sehr zum
Aber genau so ist das quasi in meinem Kopf die ganze Zeit. Ich kommentiere quasi mich selber, ich kommentiere, was ich kommentiere. Es ist einfach so und ich glaube, so funktioniert einfach mein Denken. Also Und
Inwiefern würdest du sagen, ist Humor auch für dich ein Coping-Mechanismus? Weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns auch in dieser Runde schon beschäftigt hat.
Komplett. Also ich weiß nicht, das ist ja, also ne, als meine Mutter, also vielleicht Content Note, Suizid. Ah, das meine ich allein, wenn ich das so erzähle. So, jetzt meine Mutter kann sich ja nicht mehr beschweren, ne? Aber so, ich glaube, selbst in dem Kontext war das für mich dann so relativ schnell irgendwie so weil voll viele Situationen und schlimme Sachen, die man erlebt oder Dinge, die einem auch vielleicht wehtun und so, haben für mich voll viel immer mit Absurdität zu tun. Und ich finde, Absurdität ist voll nah an meinem Humorverständnis. Also so dieses so, mein Humor ist irgendwie so diese permanente Gleichzeitigkeit. Und auch das so, dass ich Vögel höre und mir denke, danke für die GEMA-Freigabe. So einfach so, weil das in meinem Kopf ist. Und das fasst ja dann auch so alles zusammen, wo ich irgendwie so herkomme. Mhm. Und irgendwie hilft mir das voll, aber so, ich finde, aber dann, ne, wenn es jetzt um so zum Beispiel Suizid geht, ne, so meine Mutter hat sich das Leben genommen, das war so schlimm, ich bin ihr aber nicht böse, ich verstehe, warum sie das gemacht hat, ich weiß auch, ein Hot-Tag für viele Leute in dem Kontext, aber es gibt schon Nuancen, also wenn ich dann da irgendwie so ein bisschen darüber rede, wie lustig es mit meiner Mutter war, ist was anderes, als wenn sich jemand auf die Bühne stellt und sagt so, oh mein Gott, meine Milch war sauer, ich erschieße mich gleich, und ich bin so, das finde ich nicht witzig, weil das ist mir zu flach. Also das ist mir dann zu wenig. Also es braucht mindestens für mich einen doppelten, dreifachen, vierfachen Boden, damit ich so bin, so, witzig.
Ich finde witzig, dass du Absurdität sagst und dass das für dich auch Komik ist, weil wir Deutsche benutzen das Wort komisch ja auch für Absurdes oder Seltsames.
Ja, genau.
Obwohl das auch so negativ besetzt, ne? Etwas ist komisch.
Ja, hat sich komisch schon angefühlt, hat sich komisch benommen. Ja, voll.
Ja.
Und im Niederländischen ist nämlich, für dich als zum Kontext, ich bin in den Niederlanden aufgewachsen und mein Mann ist Niederländer. Also komisch, das Wort Niederländisch, auf Niederländisch komisch. Ist einfach nur witzig.
Das finde ich zum Beispiel sehr witzig. Einfach Niederländisch finde ich sehr witzig.
Ja. Da braucht man doch keine vierte Layer.
Genau.
Niederländisch ist manchmal einzige, ganz, das ist ganz platt einfach. Ne?
Aber das ist im Englischen ja auch so. Also alleine heißt ja auch nicht, also Comedian oder Comic. Also es ist ja dieses, es gibt ja ganz viele verschiedene Nuancen dann von irgendwie, wie man das benannt wird. Und ich finde, dieses. Also weil ihr das ja gesagt habt, wegen Coping-Mechanismus von Humor, das ist halt was, also für mich ist das voll auf dieses Komische, also dieses, was man einfach nicht so gut greifen kann oder was nicht so viel Sinn macht oder was einen jetzt so beschäftigt, sind ja oft Sachen, die einfach komisch sind, komische Situationen, also einfach komisch im lustigen oder weirden Sinne.
Ja.
Und das dann in Humor zu packen und das als Beobachtung auf die Bühne zu bringen und damit Leute abzuholen, das ist für mich Comedy. Und nicht zu sagen, oh, meine Freundin war sauer auf mich, weil ich habe ihr nichts zum Hochzeitstag geschenkt, da war sie sauer. Und man ist so, hörst du, du warst so kurz davor, es zu verstehen, warum sitzen
75.000
Leute? Ja, also, und ich bin immer so.
Ja, aber ich sehe die Männer gerade vor mir, wie sie lachen, wie sie so ihre Hand auf ihren Schenkel klopfen, weil sie denken, so kenne ich.
Kenn ich. Ja, ich aber früher mich vielleicht nicht um meine Freundin kümmern. Haha, lustiger Witz, wow. Ich hoffe, ja, aber wisst ihr was? Alleine.
Also. Da merke ich so, früher hätte ich auch über solche, oder früher habe ich auch über solche Same. Sachen gelacht. Früher dachte ich so, Mario Barth, Dieter Nuhr, hahaha, lustig. Ja. Das hat einfach gedauert, weil auch Politisierung und die Rolle der eigenen Person in der Gesellschaft ja. hat einfach das mich auch dazu gebracht, Sachen nicht mehr witzig zu finden oder an manche Sachen witzig zu finden. Ne?
Ja, oder zu verstehen, warum manche Sachen ich vielleicht wirklich auch noch nie richtig lustig fand und was vielleicht sowas wie eher so Gruppenzwang war oder so, ach, das ist das jetzt, was alle lustig finden, dann finde ich das jetzt halt auch lustig. Ja, ja. Aber so rauszufinden, was die Essenz ist so in mir, ist ein Weg, auf dem ich immer noch bin.
Sammy, ich würde mich interessieren, wer ist die witzigste Person, die du kennst, abgesehen von Gesine Hacke und mir halt jetzt? Stille. Das
guter Gag, Annika.
Danke, Hacke.
Das sind Leute aus meinem Privatleben. Also ich finde meine besten Freundinnen hilarious auf so einem Level, dass ich mir manchmal wünsche, die würden auch in die Öffentlichkeit gehen. Das sind auch die, mit denen ich am ehesten mal sowas brainstorme oder so, weil ich funktioniere am besten in so einem Ping-Pong-Setting, wenn es um wirklich, wir müssen uns jetzt was ausdenken oder sowas geht. Und das mache ich am allerliebsten mit meinen Freundinnen. Und ansonsten, was irgendwie so Leute jetzt in der Öffentlichkeit angeht, also das ist, oh, das hättet ihr mich mal vorher.
Aber nee, das ist so eine Interpretationssache, da hast du doch eine super Antwort geliefert, ja, weil voll. Es sind ja dann vielleicht einfach die FreundInnen und nicht die Macke aus vom Nightwash oder wie auch immer das hieß.
Ich überlege gerade, wen ich richtig lustig finde, weil ich finde auf jeden Fall Leute richtig lustig, aber ja, gut, ich glaube, das müssen wir kurz marinieren lassen, vielleicht kommt es mir noch, aber ich finde auf jeden Fall nicht so viele Leute richtig lustig.
Ah, ja.
Und wenn, dann sind das eher Leute, die, glaube ich, ja, die nicht so gecheckt werden oder nicht so krass mainstreamig sind. Aber es sind immer Leute, die gute Beobachtungen machen und die auf eine Art verpacken, dass ich mir so denke, ah, so.
Krass, ja. Und Gesi, Hacki, wie ist es bei euch?
Ja.
Amy Schumer, war ein Spaß.
Ja, die ist
aber doch, nein, war, also das ist die einzige. Das ist
Amy
das einzige.
Schumer ist doch lustig.
Die ist ja, ist auch lustig. Ich kann mich nur daran erinnern, wie ich mal irgendwie so vor 3 Jahren, 4, 5 Jahren, hatte die mal so ihre Netflix, eine Show, ihre Show auf Netflix. Und dann war ich so, oh, spricht mal jemand über, was sagt mal jemand, Vagina auf der Bühne oder Vulva oder ich war wirklich so. That's iconic.
Ich kann mir halt keine Namen merken. Das ist mein ganz großes Problem. Immer, wenn mich irgendjemand irgendwas fragt. Ja. Es gibt einige Comedians auch jetzt in Deutschland. Also ich finde, Rebecca Papp ist eine Ikone. Ich finde sie so funny. Wie heißt die? Anna Lucia habe ich jetzt auch nochmal getroffen. Die finde ich auch hilariously funny.
Ganz also so. Stichwort Coping-Mechanismus. Da finde ich, ist Anna Lucia so eine Ikone, weil verlinken wir auch in den Shownotes. Sie hat Depressionen und hat zum Beispiel letztens ein Video gepostet, wie sie einen kranken Heulkrampf hat, weil sie depressiv ist. Und dann nimmt sie sich auf und ist so, was sind Depressionen? Was mache ich hier gerade? Wie, du meinst, du kannst nicht aufstehen? Und so. Und es ist so, das ist aber so, hat so viele Ebenen, weil es natürlich tragisch ist und Depression ein richtig schlimmes Krankheitsbild ist und sie auf der einen Seite damit aufmerksam macht, auf der anderen Seite das mal von der Humorebene zu betrachten, sich über sich selbst auch zu beömmeln und nicht nur über andere, also nicht nach unten zu schießen, sondern auf sich und zu sagen, das ist so dumm, warum habe ich das? Geht's mir eigentlich gut? Anscheinend nicht so. Das, diesen Sweet Spot, den trifft sie so grandios.
Ich schaue mir Parshad auch gerne an. Auf Instagram. Ach, da kann ich auch
drüber lachen. Comedy-mäßig, glaube ich, noch gar nicht so viel gesehen. Ich finde Maram auch ultra witzig. Alles, was
die
Maram
ist
macht.
So geil. Ja, finde ich auch Hammer.
Einer der wenigen Männer, die ich richtig witzig finde, ist also Teddy Teclebrand. Aber das ist also einfach, weil ich damit aufgewachsen bin, wie er rausgefunden hat, wie lustig er ist. Und das ist das für immer in meinem Herzen. So.
Ich habe das letztens meinem niederländischen Mann, wie gesagt, gezeigt. Und der hat es nicht gecheckt. Und ich war so, wie kann man Teddy nicht checken? Ich war so, Bernardina Craft, wie kann man darüber nicht lachen?
Ich verstehe es auch nicht. Aber ich finde auch so, an so Comedy und sowas, so Serien, ich mag halt auch dieses, ich mag auch irritierende Sachen. Ich mag so Stromberg, ich mag Discounter. So, das sind so Sachen, wo ich einfach sage, das holt mich einfach ab, wenn das irgendwie so diese Awkwardness noch da so drin ist von, ja, du musst diese Situation jetzt aushalten, da ist ganz viel bei mir, da regt sich viel bei mir.
Da schüttelt es mich ja, ja, so krass. Ne? Ich verstehe total, warum das witzig ist, aber ich habe so ein großes Schamgefühl manchmal, ja, in mir drin, dass ich habe körperliche Schmerzen, ich habe wirklich, wenn ich Stromberg schaue, ich habe Gänsehaut. Also mein Körper hat wirklich so Reaktionen. Aber ich habe auch diese Frage gestellt, mit wer ist für dich die witzigste Person, weil ich habe so bei mir drüber nachgedacht, über was, in was für Konstellationen lache ich eigentlich richtig viel, weil es gibt schon FreundInnen, die ich habe, die sind eher ernster und es gibt Leute, mit denen bin ich einfach nur am Kichern und dann wird es manchmal so, ne? Also es ist unterschiedlich, aber dass ich gemerkt habe, dass so meint, die engsten Menschen, mit denen ich bin, sind auch die Menschen, mit denen ich mit am meisten lachen kann. Also dass so Humor in jeglicher meiner Beziehung eigentlich ein ganz wichtiges Bindeglied ist, auch so im Kontext Dating. Also ich habe schon Männer gedatet, wo ich so dachte, boah krass, das ist eine 10 von 10 so, und dann habe ich herausgefunden, scheiße, der ist nicht witzig. Und dann funkt es für mich einfach nicht, weil der Witz ist das, was für mich auch ein ganz großes Attraktivitätslevel so macht.
Aber es ist so ein Problem, weil wenn du, also I've been there, Online-Dating, ne?
Ja, so ist es. Und
alle Männer, vor allem Männer, haben ja wirklich größte Freude daran, sich ins Profil zu schreiben, ja, lustig muss ich sein, Humor ist mir so wichtig und sowas. Stimmt. Und ich habe noch keinen Mann getroffen, der lustiger ist als ich, sage ich jetzt so. Ich habe noch keinen getroffen, weder online noch sonst irgendwo. Und das meine ich jetzt nicht in so, Männer können nicht lustig sein. So, ich finde meinen Partner auch super lustig, aber so, also anders einfach. Das ist, ich glaube, es hat bei mir auch voll viel mit so Dynamik und sowas zu tun. Aber dieses, ja, so, wenn Leute mir sagen, so, ihnen ist Humor so mega wichtig, bin ich, wenn man das so erklärt wie du jetzt, Annika, okay. Aber wenn so Männer sagen, ah, ich finde Humor mega witzig, dann frage ich auch erstmal ab, wen findest du denn richtig witzig? Und ich weiß genau, was dann da für Namen fallen. Und dann denke ich mir so, ja, nee, dann.
Ja, aber es gab ja auch mal eine Studie, dass Männer Humor so definieren, dass über sie gelacht wird. Und
stimmt,
genau. Also für mich, stimmt, ich suche eine, wenn Männer eine humorvolle Partnerin suchen, dann suchen sie eine Partnerin, die über ihre Witze lacht.
Ja.
Mhm,
genau.
Also jemand soll sie selber lustig finden. Ja, okay.
Genau. Mhm.
Und wenn Frauen Humor beschreiben, dann ist es genau andersrum, und zwar, dass die Person witzig ist. Ne?
Ja, genau.
Ja,
ja.
Das ist, ah, oh Leute, das ist doch mal wieder Patriarchat im.
Es ist irgendwie so Vibe-Space, finde ich. Also so, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Leute finden mich sehr schnell lustig, also egal in welchen Settings, weil ich einfach so auch sehr ungefiltert einfach kommentiere und schnell bin mit Sprüchen. Deswegen gehe ich jetzt, will ich mal jetzt auch unbedingt auch Impro ausprobieren und so, weil ich glaube, das ist tatsächlich, weil ich kann nichts auswendig lernen, woran so ein bisschen meine Comedy-Karriere für mich persönlich jetzt so gescheitert ist, weil es einfach nicht meins ist, einen Witz aufzuschreiben und den dann zu erzählen.
Ja.
Aber so in diese ganze Impro-Richtung, weil so, oder mit Leuten reden oder so, das kann ich richtig gut. Also da bin ich einfach, das funny. Ja, finde ich auch.
Annika und ich haben ja auch herausgefunden, dass wir auch extreme Gag-Kanonen sind.
Ja, siehst du.
Weil wir wollten auf, wir haben ein Buch geschrieben.
Ich weiß.
Und wir sind damit dann ja auf so Bühnen gegangen und wollten so Lesungen halten und wir dachten, das wird jetzt mega intim und,
ja,
und ernst und gemütlich und traurig und irgendwie.
Und dann war es wirklich eine kurz vor, zieh mal an meinem Finger und dann furze ich auf der Bühne. Das, ja, war nachher ein bisschen das Level, so, was wir erreicht haben.
Perfekt.
Und es war aber, das war eine total tolle Erfahrung zu machen, weil das bei mir ganz, ganz groß die Aufregung genommen hat, zu wissen, ich muss nichts auswendig lernen, weil das ist, ja, auch immer etwas, wovor ich Respekt habe, sondern, ach, das kommt schon von spontan, so, das kommt aus der Dynamik, aus der Situation heraus.
Genau. Ja, ich habe jetzt auch schon mal live, also ich habe ja eine Tour auch schon mal gemacht und da ging es, das war aber nicht mein Setting, das war inhaltlich cool und wichtig, dass wir das gemacht haben. Also ein Kollege von mir, uns, also auch ein anderer Creator, der Frauenarzt ist, und ich sind auf Tour gegangen und haben so ein bisschen so eine feministische Aufklärungsshow gemacht, Geschlechtsverkehr hieß die, und da war aber eigentlich eine Comedy-Aufklärungsshow für Männer, aber natürlich die meisten, die gekommen sind, waren Frauen, aber viele von denen haben Männer mitgebracht, das war gut.
Sehr
und haben
gut.
Das einfach so ein bisschen lustig erklärt, also einmal aus dieser, wisst ihr überhaupt, wie die Vagina generell funktioniert, also habt ihr eine Ahnung davon, und aber dann eben so mein Part von so Soziologie und irgendwie die Gesellschaften, haben das aber so funny verpackt, war hilarious, die Show.
Geil.
Aber ich hatte meinen Slot irgendwie auch alleine, wir waren die meiste Zeit zusammen auf der Bühne, und meine 20 Minuten, wir haben das halt geschrieben und das war es nicht für mich, und das habe ich dadurch quasi gelernt, weil ich habe keine Angst vor der Bühne, ich habe keine Angst vorm Fernsehen, ich habe keine Angst vor der Bühne, wenn ich einfach ich sein kann und wenn es ein Thema gibt und ich weiß, ich kann da jetzt drüber reden, aber sobald das irgendwie sowas ist wie, du musst jetzt diese Sache auswendig lernen, die ich nicht mal selber dann alleine geschrieben habe, so ist es ja bei so Comedy-Bits oft, man hat dann einen Autor oder eine Autorin, man ist im Prozess, man schreibt das zusammen, das ist extrem schwer für mich und es gibt auf jeden Fall Settings, in denen wäre ich offen dafür, das auch zu lernen und vielleicht Schauspielunterricht zu nehmen und irgendwie zu gucken, wie geht das, aber nicht in dem Setting, also nicht in einem reinen Comedy-Setting. So, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich es schaffen würde, jemals einen TED-Talk zu halten. Also wisst ihr so, also ich bin eher ja, so. Keine Ahnung.
Als du hast ja vor so 2,5 Jahren dann angefangen mit Content, ne? War der Gedanke, den du dahinter hattest, ich bin witzig und ich möchte, dass es Leute sehen und ich möchte vielleicht eine Karriere daraus machen? Hast du damals schon so ein bisschen nach den Sternen gegriffen und so geträumt? Oder hast du es einfach gemacht, weil du dachtest, ja, das Internet ist for free und jeder sollte das sehen, was ich hier zu liefern habe?
Es war ehrlich gesagt voll der Emanzipierungsprozess. Ich wollte eigentlich immer YouTube machen, schon so mit Anfang 20, das war mein großer Traum. Ich bin auch ein YouTube-Girl, ich hänge da schon immer ab. Ich liebe es. Und ich habe alle die ganzen Karrieren, wo sie jetzt alle sind, ich kenne die alle von seit ich selber 17 war. Und war immer so, ey, ich glaube, ich kann es auch. Das Ding war, ich war aber eingebunden, sozial, familiär in Settings, in denen ich es vor allem abgekriegt habe. Und ich habe jetzt tatsächlich 15 Jahre gebraucht, um mich da von weg zu emanzipieren, 4 verschiedene Therapien zu machen, irgendwie einigermaßen meine ganzen Probleme auf die Reihe zu bekommen, um überhaupt mal an den Punkt zu kommen, dass ich selber glaube, dass ich nicht der schlechteste Mensch aller Zeiten bin und nicht irgendwie eine Lügnerin bin und nicht, also diese ganzen Sachen, die mir einfach eingepläut wurden, seit ich jung war, die jetzt irgendwie so aufzulösen. Und ich glaube, ich hatte damals meinen ersten Partner, der schlimm und gewalttätig war. Und der hat mich halt immer ausgelacht. Und ich glaube, der war halt immer so, was denkst du, was du da machst? Und also so, ne, ich in meinem Familiensetting war es auch immer so, mach wieder was Ordentliches, weil du kannst eigentlich nichts und so. Und das
klein gehalten werden von den Ängsten, das ist eine der schlimmsten Sachen, die einem angetan werden.
Und das halt schon ab irgendwie Kindesalter. Und ich musste mich da, glaube ich, so voll raus emanzipieren. Und der Prozess ist, glaube ich, hat damit quasi angefangen, dass ich dann auf TikTok irgendwann gestartet bin und war so, nee, ich hatte Corona und musste in meiner WG, die auch schlimm war damals, also ich habe schon viel erlebt und musste da quasi in meinem Zimmer sein, bin aber dann spazieren gegangen und habe dann da quasi so angefangen, so 30 Tage, 30 Outfits. Das war das allererste, was ich gemacht habe. Und habe da dann schon gemerkt, dass die Leute irgendwie da gut drauf reagieren. Und dann hat es mir halt Spaß gemacht, weil das so nah an meinem Traum sozusagen so dran war. Und ich immer so dachte so, ich habe jetzt so lange allen dabei zugeguckt, wie sie es machen. Und ich sehe mich da eigentlich auch. Und das war eher so ein emanzipatorischer Schritt von, was passiert eigentlich, wenn ich mal darauf höre, wenn ich auf mich mal höre. Also wenn ich darauf höre, was eigentlich so mein Gefühl sagt. Und dieses von außen, was primär negativ war, mal ein bisschen versuche, hinter mir zu lassen.
Oh, ich checke das so, weil bei mir hat es ganz lange auch gedauert. Also ich hatte ganz viele Träume schon früher. Ja. Ich bin auch mit YouTube so aufgewachsen und ich hatte mich auch so geträumt, als ich hatte auch mit 20 mal angefangen zu vloggen, 3 Vlogs. Und dann wusste ich aber, dass mein Crush aus der Uni sich das anschaut und dann war es mir peinlich und habe ich es aufgehört damit. Und es hat wirklich, ich mache das auch erst so seit 2,5 Jahren, Sachen ins Internet von mir hochladen, weil ich vorher auch so eine Angst hatte, was andere Leute darüber denken können. Aber diese, also so, wenn man auf einer Bühne stehen will, um zum Beispiel Comedy zu machen oder so, dann muss man anfangen, das ins Internet zu setzen, weil es wird nicht einfach, weil das war früher immer so mein Gedanke von, irgendwann wird dich schon jemand entdecken, irgendwann wird es einfach passieren. Ja. Aber es passiert halt nicht einfach so, weißt du? Das passiert halt nicht, dass jemand dich auf der Straße anspricht und sagt, du siehst so witzig aus. Hättest du Lust auf eine eigene Comedy-Show bei der ARD? Das passiert einfach nicht, sondern man muss sich halt erst selber dort rauspushen. Aber dieser Schritt über diesen, auch Cringe Mountain zu gehen, vor allem über diesen Mountain von Leute, die mich kennen und die mich vielleicht nicht wertschätzen, die schauen das und die werden vielleicht gemein zu mir sein, so mäßig, ne? Und das passiert ja in der Regel sogar gar nicht, sondern meistens sind die Leute einfach supportive und sind so, warum hat das so lange bei dir gedauert? Das finde ich ist ein richtig cooler Prozess und ich finde auch, wenn du so sagst, du bist jetzt 35, meintest du, ne? 35? Ja. Du hast erst vor 2,5 Jahren angefangen. Es ist so, man kann es in jedem Alter noch machen.
Ey, und ich bin froh, dass ich vorher nicht angefangen habe. Ich wäre nicht gerne mit Anfang 20 im Internet gewesen.
Ja, same.
Aber es ist doch krass, dass du in deinem nahen, engen Umfeld immer damit konfrontiert wurdest, dass du nicht genug bist und dann stellst du einmal was ins Internet und du hast auf einmal sau viele Leute, die dich irgendwie so sehen, wie du dich gerne sehen würdest.
Ja, genau.
Und was das für ein schönes Gefühl sein kann. Es kann auch ein stranges Gefühl sein, weil die kenne ich ja auch nicht richtig. Und das habe ich mir dann auch immer so versucht einzureden. Ich so, ja, aber die kennen ja nicht den ganzen Teil. Was ist, wenn die alles herausfinden würden? Dann habe ich mich selbst wieder versucht, immer so klein zu reden, weil Leute, mit was für Videos ich auf TikTok angefangen hat, da können jetzt die Leute, die Lust haben, jetzt mal ganz tief scrollen. Aber ich habe auch gedacht, ich halte mich ja auch, oder ich habe mich lange für den witzigsten Menschen der Welt gehalten, habe mich damit auch immer sehr gebrüstet. Ich war nicht die Schlauste in der Schule, ich war nicht die Schönste in der Schule, aber ich kann schockieren. Ich kann Klassenclown spielen. Ich kann und bin halt in irgendetwas gut, I guess, was, oder ich merke, dass ich dadurch irgendwie eine Art von Wert habe, weil ich bekomme eine Reaktion von Menschen. Die Videos, die ich damals auf TikTok hochgeladen habe, das waren so Sketches, wo ich mir so einen Männerfilter aufgesetzt habe und so. Das kann man wirklich niemandem mehr zeigen. Das ist wirklich auch überhaupt nichts daran.
Das wird sich gleich mal schön durchs TikTok bei dir durchgescrollt von meiner Seite aus.
Es ist wirklich schrecklich. Und auch, wie ich meine Augenbrauen da noch gestylt habe.
Ach.
Naja. Aber nochmal einmal, um auf Humor als, wie identitätsstiftend das war für mich. Das war crazy, weil zum Beispiel, ich habe, wie gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich irgendwie so richtig viel wert bin, außer dass ich lustig bin. Und dann konnte ich auch immer gut Witze über mich selbst machen. Ich habe sau viel mit Humor gekopt. Aber ich hatte zum Beispiel auch einen ersten Freund, der nach der Trennung dann weiter gedatet hat und in einem Telefonat dann immer so zu mir gesagt hat, ja, aber keine Sorge, du bist witziger als sie. Sie ist zwar ein Supermodel, aber du bist witziger. Und
oh,
auch mein
danke, dass du es sagst. Danke, das ist nochmal total wichtig, diese Supermodel Bestätigung von dem so Vollpfosten zu bekommen. Danke.
Ja, aber das war wirklich auch etwas, und dann war ich kurz beruhigt, weil ich dachte, wenigstens das habe ich noch für mich. Und das war dann für mich auch immer in meiner letzten Beziehung, ich weiß auch noch, wie doll, wie oft der das betont hat, ich bin so witzig, deswegen verbringt er gern Zeit mit mir. Dass er sich aber auch irgendwas verschoben hat, weil ich dachte dann irgendwie, mein Wert ist nur Witz und ich bin nicht irgendwie liebenswert, weil ich auch lieb bin oder weil ich auch irgendwie einfühlsam bin oder interessiert oder.
Also ich glaube, bei mir war es so, das ist interessant, weil der Prozess ist auch, also das Ding ist, ich entwickle mich sehr rapide. Das ist schon immer so. Also ich bin so sehr durstig danach, mich weiterzuentwickeln, wenn man es so vielleicht sagen will, weil ich glaube, ich aufgewachsen bin mit so einem krassen, ich glaube nicht, dass es so okay ist, wie es mir geht und wie ich behandelt werde, Gefühl und ich dieses krasse Ungerechtigkeitsgefühl so wie so als so Pfeiler meiner Identität irgendwie so aufgebaut habe. Und bis heute, also ich erzähle das immer so gerne, weil das einfach so, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe letztes Jahr angefangen, über mich als Soziologin ernsthaft zu sprechen. Ich habe vorletztes Jahr Lenzi kennengelernt, die auch Soziologin ist, mit der ich jetzt nächstes Jahr auch auf Tour gehe und jetzt auch schon ein paar Mal so eine Live-Show gemacht habe, die auch Soziologin ist. Und es hat ein Jahr gebraucht, dass sie mir das die ganze Zeit gesagt hat und sagte so, Junge, also du hast Soziologie studiert, du bist, also hä? So, bis ich das mir selber so geglaubt habe und dann letztes Jahr angefangen habe, mal so mich zu trauen, einen soziologischen Take zu teilen bei Instagram. So, und dann war der Zuspruch, aber so alle waren so, oh mein Gott, so, ach so. Und dann war ich so, und dann habe ich mich da auch wieder in diesem Prozess so weiter raus emanzipiert, eben durch den Zuspruch und die Kritik, die ich bekomme, und da war ich ganz schnell aber so dieses, okay, du hast halt keine Ahnung, ich lasse mich nicht von Leuten kritisieren, die nicht wissen, von was sie reden, so, da bin ich dann irgendwie so auch selbstbewusst genug auf eine Art. Also es ist ganz weird, weil wenn ich jetzt auch so mit meiner Managerin spreche und sie so auch so, was ist denn deine Vision von dir oder was auch immer, bin ich immer so, boah, ich lasse mich so leicht verunsichern von diesen ganzen Sachen im Internet, dass alle schlauer sind, besser sind, wer folgt mir nicht, hassen mich alle öffentlich-rechtlichen Leute, weil keiner von denen folgt mir, weißt du, so dieses so, was man einfach so im Kopf irgendwie hat. Und gleichzeitig stehe ich aber so voll auf vorm Spiegel und denke mir so, Junge, keine Ahnung. Also, du bist der Shit, Sammy. Und irgendwo dazwischen bewege ich mich halt jeden Tag und manchmal ist es halt so ganz schlecht und also, ne, ich arbeite da immer noch so irgendwie so aktiv dran, mir Sachen überhaupt anzuerkennen und ich finde das, weil ich habe ja studiert, also ich habe ja einen Abschluss gemacht, auch einen soliden und nicht, dass man das unbedingt braucht und nicht, dass es unbedingt eine Legitimierung dafür ist, dass man was im Internet sagt, aber eben, ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit immer was sagen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich mich in der Uni schon immer nicht getraut habe, was zu sagen, weil ich immer dachte, alle sind schlauer als ich und ich studiere ja auch was Dummes, weil das war das, was mir von zu Hause gesagt würde, dass es sinnlos ist, was ich studiere. Also es war bodenlos. Scheiße. Und ich merke, dass ich mich da immer noch raus emanzipiere und ja, immer noch Sachen passieren, egal in meiner Karriere oder privat, wo ich merke, boah, da ist immer noch so a shitload of work einfach. Und so.
Vielleicht wird deshalb auch die witzigste Version von uns erst unlocked und die most shit-free Version von uns, wenn wir so 70 sind und das eh so.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja, ich finde auch, aber mit dem Alter wird es witziger, oder?
Also es wird immer besser.
Jetzt, Wir werden doch witziger.
100%. Ich gucke auf mein Leben und denke mir so, umso älter ich werde, umso besser wird es. Ich sehe besser aus. Ich habe irgendwie ein besseres Körpergefühl. Ich so alles irgendwie so ein bisschen solider und stabiler, weil sich natürlich Werte und alles irgendwie auch festigen. Und was für Leute hat man im Leben und was nicht. Und was ist einem wichtig und was nicht. Also ich I'm looking forward und ich liebe den Prozess und ich verstehe dieses ganze dem Jungsein hinterherrennen nicht so richtig. Ich habe letzt gelesen, dass so Gehirnforscher herausgefunden haben, dass man erst mit 32 richtig erwachsen ist und nicht mit 18.
Du bist also gerade erst aus der Pubertät raus, kann so, man ja mal so und, sagen. Ne?
Ja, das macht aber so viel Sinn irgendwie für mich. Ja,
ja, in Teilen gehe ich da mit dir mit, dass älter werden in diesen Abschnitten auf jeden Fall total schön ist. Weil meine These war auch immer, mit dem Alter wird alles besser und habe das aber letztes Jahr für mich das erste Mal diese These nicht mehr bestätigt bekommen. Hm. Aber
wieso?
Was so,
willst du es teilen?
Ich war letztes Jahr hatte sehr viel Ängste, also ich war sehr angstgestört letztes Jahr und ich dachte, also ich war so, mit 27 war ich so, mein Leben wird nur noch geiler, nur noch geiler, nur noch geiler. Und dann letztes Jahr war das nicht der Fall. Und ich war so, aber ich bin doch auf einmal viel erfolgreicher und ich fühle mich viel wohler und ich habe viel mehr coole, so, weißt du? Dann war ich so, aber warum bin ich jetzt gerade nicht happy? So.
Ja. Ja, aber du bist auch noch keine 32.
Stimmt, mein Gehirn hat sich noch nicht richtig entwickelt.
Ja, eben.
Und es ist ja auch ein Aberglaube, den ich auch lange hatte, dieses, dass es einem nur gut geht, wenn man happy ist. So, das ist ja einfach nicht so.
Also,
es guckt mich alle so an, ihr so, bitte.
Ja, ich muss gerade, kennst du das, wenn man muss über die Wörter mal nachdenken, weil die sind gerade noch nicht angesunken.
Ich glaube, das kommt so ein bisschen von meinem Verständnis von auch reguliert sein und was gehört zu gut sein dazu, was gehört zu Gesundheit dazu. Also ja, dieses von so, das, ich glaube, es hat sich so ein bisschen, wir reden jetzt so sehr viel über das Nervensystem. Irgendwie auch im Social-Media-Bereich. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es hat sich so ein bisschen festgesetzt, dass es das Beste ist, wenn man reguliert ist. Das heißt, wenn man, also auf einer Linie ist, also wenn man das reguliert sein gleichgesetzt wird mit mir geht's immer gleich und ich schlage in keine Richtung aus, aber eigentlich ist reguliert sein doch, dass man angemessen auf Situationen reagiert und dass man dann wieder zu dem zurückfindet, zu seiner Mitte oder zu dem, was sich okay anfühlt. Und da ist das irgendwie so, also für mich gehört zu einem guten Leben auch dazu, dass ich mich scheiße fühle. Ich habe einen Zyklus, ich fühle mich mindestens einmal im Monat wie ein Mülleimer. Also komplett. Ich weiß nicht, ne? So, ich glaube, ich gucke da vielleicht so ein bisschen philosophischer drauf, I don't know.
Ja, aber nee, das stimmt.
Aber Annika,
Gedanken.
Das passt ja auch zu deinem, was du immer preachst, dass es ja auch immer was Positives hat, ne? Von die Tiefen, in die du jetzt reinsteppen musstest, da hast du ja auch viel raus mitgenommen.
Das stimmt.
Ich bin bei so Sachen, ist mir so voll wichtig, immer nochmal so mitzudenken so, und das ist super privilegiert, dass wir darüber so reden können, dass wir in Situationen sind, in denen wir darüber reden können, wann es uns wie geht und ne, so, das ist ja auf einem sehr hohen Niveau irgendwie und dass ich finde, dass man auch an so einer Stelle nochmal kurz sagen kann, ey, so viele Leute können nichts für ihre Umstände und können da nicht einfach raus und können sich nicht einfach überlegen, boah, ich mach's jetzt anders oder ich gucke jetzt mal aus dem Fenster und wie schön
die Sonne
aufgeht.
Ich schlafe jetzt einfach 9 Stunden und dann journal ich morgen und dann mache ich noch meinen Peloton irgendwie.
Ja, genau,
Stunde
also
morgens.
Oder sind einfach nicht gesund und werden es auch nicht, wenn sie es manifestieren und so. Also das ist schon, also das ist mir sehr klar, dass das so ein Punkt ist, an dem man schon sehr, finde ich, privilegiert über ein gutes Leben und Gesundheit und so eine gesunde Psyche, was auch immer, irgendwie spricht, weil so viele Leute können das nicht, weil die mit Überleben beschäftigt sind und weil für die gibt's das nicht. Und ich, ne, so, das ist.
Und da kommt Humor dann an ganz letzter Stelle.
Ja, natürlich. Oder weiß ich gar nicht. Also ich habe ja in dem Bereich auch lange gearbeitet und ich habe, es ist anders.
Das heißt, du hast in dem Bereich gearbeitet?
Ich habe ja auch Erziehungswissenschaften studiert und ich habe ganz lange in der Familienhilfe, Einzelfallhilfe gearbeitet.
Vermisst du das manchmal, dass du bist ja jetzt Fulltime-Influencerin, oder? Also Content-Creatorin.
Ja, voll. Also ich mache ja jetzt auch eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin aus dem Grund, weil ich irgendwie so ein, wie heißt das Wort nochmal? Ich vergesse es immer. Selbstwirksamkeitsloch entdeckt habe, dass mir quasi, weil ich habe einfach mein ganzes Leben, ich habe immer sehr viel gearbeitet, ich habe mir alles irgendwie selber finanziert und ich habe, wie gesagt, als Pädagogin gearbeitet und ich habe auch als Nanny ganz lange gearbeitet und ich hatte schon a shitload of lustige Jobs. Und ich habe auch im Testcenter gearbeitet während Corona und so. Also, so, ne? Ich habe alles schon gemacht. Und
viele Nasenlöcher gesehen.
So, sehr. Ist ein schöner Job auch gewesen, für wenn man Männer low-key ein bisschen hasst. Also kann ich, also
den richtig reingerammt, den Stab.
Also nee, da muss ich leider mal ganz hinten da. Das geht nicht. Ich denke schon. Ich denke, kriegen wir jetzt mal hin.
Das kriegen wir schon rein, das Ding. Ja. Werbung. Schatz, ich muss dir unbedingt erzählen, ich habe das perfekte Buch für den Sommer gefunden. Das ist genau mein Cup of Tea. Also es geht um Sommer in Frankreich, Kunst und Liebe. Also wenn das keine Stichwörter sind, wo mein Herz höher schlägt, ne? Da, Hacki würde jetzt sagen, dass ich ja, bin ja auch so eine Frankophile. Das hast du bestimmt auch schon mal auf Insta gesehen. Das heißt Weißer Sommer von Eva Bramschüfer. Kennst du?
Die macht doch so Book-Rezensionen, oder?
Ja, genau, richtig.
Ich habe das überall ehrlicherweise gesehen. Und das Cover sieht extrem geil aus. Und das habe ich mir auch schon auf meine Leseliste gepackt. Aber ich glaube, ich werde es mal hören dieses Mal. Es ist mal wieder an der Zeit, ein geiles Buch zu hören.
Ja, das kann man ja auch bei BookBeat, ne?
Das ist richtig. Ich habe aber gerade auf BookBeat angefangen, Yesteryear zu hören. Das war nämlich überall in meinem Feed. Da geht es nämlich um eine Influencerin, die ein scheinbar perfektes Tradwife-Leben auf einer Farm inszeniert. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich habe aber noch 12 Hörstunden vor mir und das sind irgendwie 14. Also,
Ich liebe das ja, ne? So, wenn man weiß, oh, ich habe ein geiles Hörbuch und ich habe noch ein bisschen was vor mir. So, ne? Ich höre das ja auch manchmal zum Einschlafen. Da darf es natürlich nicht so spannend sein, weil sonst kann ich nicht einschlafen, wer kennt. Aber ich verbringe gerade so viel Zeit mit mir allein in der Bude und da habe ich halt auch immer gerne ein Hörbuch auf den Ohren.
Ja, ich musste ja in letzter Zeit auch öfter mal alleine auf dem Berg, um zu trainieren für die Prüfung. Und da hat mich auch öfter ein Hörbuch begleitet, weil ich habe manchmal so Momente, wenn ich alleine wandern bin, dass ich mich doch ein bisschen alleine fühle, wenn es gruselig ist.
Ja,
und dann mag ich es ganz gern, mich abzulenken. Und die Gerüchte sind tatsächlich wahr. Ich lasse mich dann doch ganz gerne mal dauerbeschallen.
Ja, du, würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Vor allem, wenn es ein geiles Buch ist. Mhm. Also, wenn man ein geiles Hörbuch hat und dann kann man in so eine Geschichte reindiven. Oh, ich liebe das einfach. Ne? Wenn ihr BookBeat jetzt noch nicht kennt, dann könnt ihr es mit dem Code 2026 ZWANNI26 für 90 Tage kostenlos testen.
Alles kleingeschrieben, oder?
20 kleingeschrieben.
Perfekt. Und da bekommt ihr 40 Hörstunden und je nachdem, wie lang die Bücher sind, könnt ihr da auch einige echt weghören. Zum ersten Mal funktioniert der Code auch, wenn ihr seit 6 Monaten kein aktives Abo hattet. Das war vorher immer nur für Personen, die sich noch nie angemeldet haben. Und deswegen, falls ihr jetzt seit 6 Monaten nicht mehr auf BookBeat wart, könnt ihr den Code auch einlösen.
Ja, und da würde ich auch mal sagen, speaking of zum ersten Mal, ein bisschen Eigenwerbung. Unser Buch könnt ihr dann nämlich auch hören. Na, gesehen?
Perfekt. Wir haben
ein Buch geschrieben, oder? Erinnerst du dich dran?
War toll.
Weißt du das noch?
Wir beiden.
Und BookBeat ist wirklich euer perfekter Begleiter für den Sommer. Bei BookBeat kann man über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen.
Also jetzt mit dem Code 2026 kleingeschrieben. Austesten und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes.
Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Kriege ich schon da rein. Ne? und dass ich jetzt immer wieder an den Punkt komme, dass ich so denke, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mir wieder einen Job suchen muss, der nichts quasi damit zu tun hat, dass alles nur aus mir selber rauskommt, weil ich so viel eigentlich aus daraus nehme, vor allem Zeit mit Kindern und Jugendlichen zu verbringen, weil das einfach magical. Also ich glaube, die wussten es schon immer. Kinder, egal wie alt die sind, und Jugendliche finden mich auch fucking funny und das ist das größte Kompliment. Weil so da, die finden mich einfach witzig, die finden mich nicht cringe, die, ne, so das, also manche bestimmt, aber und das ist manchmal, ja, da arbeite ich mich auf jeden Fall sehr dran ab, ob ich das irgendwie doch nochmal integriert bekomme in meinen Alltag, weil das fehlt mir total und ich habe selber keinen Kinderwunsch.
Ich checke das, ja.
So, das heißt, ich will mir das auch nicht jetzt selber schaffen. Ich habe wenige Freundinnen, die Kinder haben, leider. Ach, fair, nicht leider im Sinne von, aber so schade, ich wäre auch offen dafür, dass es mehr sind. Und meine Kinderfreunde sind meine allerliebsten Freunde, ehrlich gesagt. Immer wenn ich die sehe, freue ich mich so doll.
Kinder speak the fucking truth. Ja, das sind einfach die ehrlichsten Menschen auf diesem Planeten. Das ist so geil. Und ich merke, Gesina, Hacki und ich sprechen auch immer wieder drüber. Wir sind in unserer Bubble auch so viel einfach in unserer Generation nur mit Menschen, mit unseren Lebensrealitäten. Und mir fehlt das auch nämlich, weil mir fehlt das auch dadurch, dass ich nicht mehr so viele meiner anderen Jobs so mache und zum Beispiel auch nicht mehr Vollzeit-Kellner, was ich ganz lange gemacht habe,
ich auch,
wo man einfach mit ganz vielen Menschen so, gestern haben Gesina und ich in dem Restaurant, wie ich ganz lange gearbeitet habe, haben wir so einen Absacker getrunken. Und dann kam da der mein Lieblingsspüler und der Koch. Und ich war so, das sind so Lebensrealitäten, das fehlt mir einfach in meinem Alltag gerade, weil ich den zu Hause, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze an meinem Schreibtisch, tippi, 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 kommt es nicht. Und Kinder ist auch etwas, was einfach so wenig mittlerweile in meinem Umfeld stattfindet, aber es ist so bereichernd, mit Kindern abzuhängen.
Ja, ich glaube, dass Kinder die ersten waren, die mich richtig gesehen haben. Und deswegen habe ich auch so lange mit Kindern gearbeitet, weil ich war viel von Erwachsenen umgeben, die mir gesagt haben, wie ich bin und wie ich mich deswegen entscheiden soll. Und ich glaube, ich habe ja mit 13 oder so angefangen, als Nanny zu arbeiten. Und auch bis ich, bevor ich nach Köln gezogen bin, also bis vor 3 Jahren, auch, also ich habe immer sau viele Kinder mehrere Jahre begleitet, von 2 Wochen bis 4 Jahre. Und ne, so, also ich habe sehr viel Zeit mit Kindern unterschiedlichen Alters verbracht und im pädagogischen Bereich dann auch mit Jugendlichen so ein bisschen. Und das ist, ich glaube, das hat mich auch einfach krass empowert, zu wissen, da sind, die sehen mich einfach, die checken mich, die sind gerne mit mir, wir haben so eine lustige Zeit, wir kriegen es irgendwie alles hin, ja.
Ich hatte letztes Wochenende das erste Mal einen Encounter mit Kindern, also wie gesagt, wir haben keine Kinder irgendwie im Freundeskreis und über eine Bekannte, die aber mit einem Mann befreundet ist, der Kinder mitgebracht hat zu diesem Date, habe ich mit diesen Kindern abgehangen. Und wir waren irgendwie auf einmal direkt befreundet. So. Und das fand ich so krass.
Das meinst
ich
du auf denn
einmal,
auch zu mir?
Ja, ich war auf einmal so mit Menschen richtig eng befreundet. Wir hatten eine richtig geile Zeit, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Und ich fand das irgendwie so geil an Kindern. Dass man auf einmal Besties, wir waren auf einmal Besties für
den Kinder
Tag.
Checken halt, wenn Erwachsene denen auf Augenhöhe begegnen und voll viele Erwachsene, die natürlich Kinder haben, da ist natürlich noch ein anderes Machtverhältnis, weil du bist auch automatisch Elternteil und verantwortlich und sowas und deswegen schaffen es, finde ich, also ich glaube, das ist eine These von mir, dass es deswegen viele Eltern nicht schaffen, ihren Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, was ein Problem für mich ist als Pädagogin, aber gut. und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kinder sich von mir immer sehr ernst genommen und sehr gesehen fühlen und jetzt die guten Freunde von meinem Partner, die haben 2 Kinder, die sind, ich glaube, 3 und 5 und die, und wenn ich schon höre, die fragen immer nach mir im Flur und wann sehen wir denn Sammy wieder und keine Ahnung und da geht mir so das Herz auf und mir wird es auch nicht langweilig, also ich kann irgendwie 12 Stunden lang mit denen abhängen, den ganzen Tag machen und ich habe einfach eine gute Zeit und bin dann auch sonst nirgendwo, also ich bin dann halt irgendwie da und klar sitzt man da mal an der Spielecke und hat's Handy und doomscrollt auch mal, wenn die gerade mal in Ruhe spielen, so voll, aber so, also versteckt natürlich, aber so, I don't know und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Kindern immer alles erklärt, wir haben immer voll viel Quatsch gemacht, das heißt, wir haben einfach immer alle sehr viel gelacht und das ist wundervoll.
Ein Hoch auf Kinder.
Eine Frage hätte ich noch, weil wir am Anfang, glaube ich, so ein bisschen, als wir noch so bei was darf Humor und was ist irgendwie cool und was ist uncool, das hatten von nach unten treten und sich über andere lustig machen, haben wir so ein bisschen gleichgesetzt. Und aber eigentlich ist das ja nicht das Gleiche, zumindest in meiner Wahrnehmung, weil man kann sich über andere lustig machen, ohne nach unten zu treten und zu schießen. Und weil Humor ja auch ein super großes Mittel ist, auch in der Politik, auch also gesellschaftlich, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Whole point of Satire at the end of the day auch. Deswegen würde mich da eure Meinung dazu auch nochmal interessieren. Dieses so auch Humor als Mittel, um über, sage ich jetzt mal, gesellschaftliche Umstände aufmerksam zu machen, indem man sich natürlich über andere lustig macht, zum Beispiel Männer, meinetwegen jetzt als Beispiel. Aber das ist ja auch ein Mittel zum Zweck. Oder wie seht ihr das?
Voll. Aber Männer haben ja, also ich finde, ich sehe das genauso. Ich glaube, sich einfach über etwas oder jemanden lustig machen, muss nicht gleich mit nach unten treten verknüpft sein. Für mich ist gute Satire oder auch Kabarett eher das, was nach oben tritt. Also ich verstehe nicht, warum machen wir uns nicht über die Leute lustig, gegen die wir nichts machen können? Warum machen wir uns, also wir in Anführungsstrichen, so eher als Gesamt, ne, wie guckt man auf Gesellschaft, die Menschen über Leute lustig, also wirklich, wenn man zu so Stand-Ups geht, ey, wirklich, wenn das in Köln ist, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Typ auf die Bühne geht und sagt, ich bin in der Zülpige ausgestiegen, ein Glück, dass mir keiner eine Heroinspitze in den Arm gerammt hat, und du bist so, okay, lustiger Tag zur Wohnungslosigkeit und dass Leute, die abhängig sind, keinen Place haben, wo sie sein können, Das ist dein Take dazu. Und dann lachen die Leute so. Und ich bin so, das, also warum macht man sich da nicht über die Leute lustig, die nichts dagegen machen? Also wie schlecht kann es Jeff Bezos denn gehen? Der Arme. Also, ne? Der Arme. So wie, also das ist so, ne? Da fehlt irgendwie das, aber das, was Haki gerade gesagt hat, ist, glaube ich, dieses gute Comedy, gute Satire legt offen, was man entweder nicht mitkriegt, aber dann checkt, oder was quasi, also was eh schon da ist und was einen dann halt betrifft, so. Und sich über andere Leute lustig machen ist halt, und vor allem nach unten, in welcher Form auch immer, dieses Machtgefälle weiter zu bevölkern, also es ist einfach, naja, bisschen, das ist peinlich, weil wie nötig hast du
auch
halt.
Low einfach.
Genau. Und ich finde auch, dass Satire zum Beispiel ist, wenn es um Politiker oder Milliardäre oder sowas geht, ja, dann muss ich gar keinen Witz machen, so à la kommt, treffen sich zwei Milliardäre, rauben die Menschheit aus mäßig, weil man muss einfach nur über den Sachbestand sprechen, wer sie sind und was sie machen, und das ist allein schon die Satire dahinter, weil es so auch so abstrus ist teilweise, ne? Und ich liebe das an guter Comedy, wenn Leute outgecallt werden, an die man, wie du auch eben schon meintest, an die man eh nicht rankommt, oder die eh so krass privilegiert sind, dass die so sind, dass die eh sagen werden, juckt mich nicht.
Ja, oder dass du, also du kannst dich ja auch über dich selber lustig machen, und also ich weiß nicht, was ich schon auf der Bühne erzählt habe, ist zum Beispiel dieses so, wenn ich manchmal so einen Parkplatz sehe, der ein bisschen eng ist, dann mache ich auch schon mal so Fenster ein bisschen runter und guck auch, ob jemand angelaufen kommt, der mir jetzt unbedingt helfen will, weil ich habe gar keinen Bock, dass es jetzt nicht gut läuft. Oder wenn ich was nicht tragen kann, Feminism leaving my body, weil so dann,
ja,
also
klar.
Fair. Also aber das ist dann so, das finden dann Leute auch lustig, und du machst dich auch über eine Struktur irgendwie lustig und was wir alle
von der
kennen,
man auch
was ihr drei jetzt auch alle kennt, weil man weiß es. Es gibt diese Situation, wo du so da sitzt und bist so, also jetzt in einem feministischen Sinne ist das jetzt wirklich auch, also dass ich das jetzt mit Absicht so geframed habe, dass es ein Mann für mich macht, weil ich es einfach nur nicht machen will. So, und dann jetzt so, ne? Und das ist dann auch lustig.
Wenn etwas mit dem Auto, also mit meinem Auto ist, was meinem Partner und mir gehört, dann gehe ich in die Werkstatt, weil ich weiß, ich bekomme Discount. Und ich bin dann wirklich so, ich bin einfach eine faule Sau. Ich könnte auch Sachen selber machen, weil ich bin eigentlich handwerklich begabt, ja? Aber mich so, oh, da ist leider irgendwas passiert mit meinem Auto. Ja, weißt du was? Davon profitiere ich doch, wenn ich 50% Rabatt bekomme, weil ich da, weißt du so?
Ja. Ich hoffe, die hören das nicht.
Und ich finde, Humor oder Satire kann eben auch Sachen besprechbar machen, die eigentlich nicht zu besprechen sind, weil man so ohnmächtig ist. Also ich
spreche auch so.
Ja, genau. Überhaupt das anzusprechen, überhaupt einen Ausdruck dazu zu finden, wie absurd oder komisch das ist, um irgendwie das greifbar zu machen. Und das ist dann auf einen Joke, über den man vielleicht lachen kann, über Milliardäre oder über Feminismus oder was auch immer, oder über sexuell belästigt werden. Und man ist so, ja, wenn er hot ist, dann denke ich mir schon manchmal so, okay. Na gut. Okay. Also finde ich schon, Männer sind Trash, aber du bist aber ganz schön hot und 2,20 Meter groß. Also weißt du, so dieses so, dass man das so
das
und dann
themenzugänglich auf einmal, genau. Die vielleicht nicht so zugänglich sind.
Hey Leute, ich habe das Gefühl, wir haben ja ganz toll, witzig über das Thema Witz gesprochen.
Das war so Meta heute.
Das war wirklich Meta.
Ja, ich war ja auch da.
Du bist dann unser doppelter Boden.
Ja, vielleicht.
Jetzt denke ich an Herbert Grönemeyer.
Warum?
Ich hoffe, er ist einer von den Guten. Herbert Grönemeyer und Malte Zierden will ich nicht fallen sehen. Das sind die zwei Männer, für die ich aktuell route. Für den Rest nicht.
Ich hatte diesen Gedanken ja auch, und dann habe ich das auch im Internet geteilt, und irgendeine Person, die ich kenne, die seine Tochter kennt, meinte, sie weiß aus sicherer Quelle, er ist ein Guter.
Ja, bei Herbert bin ich mir auch irgendwie sicher.
Wir brauchen irgendwie so eine TÜV-Prüfung für Männer.
Da denke ich schon lange dran rum.
Ja. Ey, Sammy, es war ganz großartig, dass du da warst. Sehr bereichernd. Ich finde es vor allem schön, dass wir, glaube ich, auf einer Ebene, die so gesellschaftspolitisch ist, natürlich auch über Witz sprechen können, vor allem so als Frau im Patriarchat. Hammer! Vielen lieben Dank.
Danke euch. Ja, das war ein schöner Start in den Tag, muss man sagen.
Wie gesagt, Sammys Podcast reinhören findet ihr in den Shownotes.
Sofort rein da jetzt, rein.
Auch auf Instagram, gerne mal folgen.
Genau.
Dann
auf Tiki.
Was wollen wir noch?
Tiki, YouTube, alles.
Alles Tiki, Tiki, Taki.
Alles
mal rein. Und bitte fleißig Kommentare schreiben. Schreibt doch mal eure Lieblingswitze in die Kommentare.
Ja. Und alles, was ihr denkt eigentlich. Alles, was ihr denkt. Gerne.
Genau.
Ja.
Und Leute, bevor wir es vergessen, ihr könnt uns dieses Jahr noch live sehen in Hamburg, bei Draußen im Grün. Der Link dafür, den Tickets, ist immer in den Shownotes. Kommt doch vorbei, wir würden uns mega freuen. Und da haben wir einfach eine gute Zeit.
So. Wir versprechen auch, wir werden keine so Witze auf der Bühne erzählen, aber wir probieren witzig zu sein.
Sein.
Ihr Konzept. Seid einfach witzig. Ich glaube, wir sind einfach witzig. Nicht sagen, also du bist einfach du und die Leute wissen, wenn sie da hinkommen, haben sie eine gute Zeit und ihr seid dann witzig.
Sorry, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, es wird aber auch kein, also vielleicht hätte ja sein können nach dieser Folge, dass wir ankommen mit so einem kleinen Büchlein und dann werden ein paar Witze vorgetragen. Aber das können wir an dieser Stelle sagen. Diese Nummer haben wir, die haben wir rausgestrichen aus unserem Portfolio. Die machen wir nicht.
Habe ich auch schon mal auf der Bühne gesehen. Es gibt das Buch der Witze und das hat jemand dann vorgelesen. Bodenlos.
Das habe ich, glaube ich, sogar stehen.
Genial.
Mädels, es war herrlich mit euch. Danke, Sammy, fürs Kommen. Danke fürs Zeitnehmen.
Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Und bis zum nächsten Mal
bei Insani.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.